Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist tatsächlich für mich immer interessant, nach Bochum mal zurückzukommen, auch weil es natürlich unheimlich Spaß macht zu sehen, wie groß dieses Institut geworden ist. Und das ist einfach schön, wenn man das sieht, dass das also von den Mitarbeitern und Professoren dieses Institut in eine wirklich also sehr, sehr breite medientheoretische, philosophische und auch filmwissenschaftliche Perspektive vorangetrieben worden ist. Also deswegen ist mir das immer ein besonderes Vergnügen, dass man sieht, man hat nicht nur verbrannte Erde hinterlassen, ne? Auch wenn viele an der Uni das vielleicht eher so gesehen haben, die nichts mit dem Fach zu tun haben. Das bezieht sich auf die Trennung von den Theaterwissenschaften, aber das ist, glaube ich, wirklich jetzt, wer hier aus den antiken Sälen dieses Instituts berichtet. Simon Rothüller hat es schon angedeutet, ich habe in diesem Buch über die Wiederkehr der Illusion, habe ich so eine implizite These da drin, die gar nicht so neu ist, die man aber natürlich immer wieder diskutieren muss, wo es darum geht, neben diesen sozusagen also eher pragmatisch nominalistischen Unterscheidungen von Dokumentar und Spielfilm als Genres nochmal genauer hinzusehen, wie eigentlich Filmtheoretiker sich das Dokumentarische gedacht haben. Und Sie kennen wahrscheinlich die einschlägigen Autoren, also ich kann die hier eigentlich mal hochhalten, Edgar Morin, Siegfried Krakauer ist sozusagen, finden Sie überall sehr ähnliche Argumentationsfiguren. Die gehen alle davon aus, dass Film in der Folge der Herleitung aus den optischen Medien der Fotografie ein besonderes Verhältnis haben zur physischen Wirklichkeit, zu dem, was grob gesagt vorfilmisch ist. Definiert als das, was vor der Kamera ist, also eben vorausgesetzt mit dieser technischen Definition, Film zeigt nicht nichts, das ist keine Creatio ex nihilo, sondern Film baut eine Welt vor der Kamera auf und dann über die verschiedenen Apparate von Kopieren bis zu Projizieren wird quasi eine Verschmelzung hergestellt aus dieser Welt, die vor der Kamera ist. Das ist dann egal, also Krakauer war das jetzt erstmal egal, ob das winzige Modelle von Eisenbahnen sind oder reale Eisenbahnen, ja. Es muss was vor der Kamera sein, damit überhaupt ein Bild entstehen kann, das dann durch die anderen Apparate wieder so in Bewegung gesetzt wird, dass wir dann einen Film sehen können. Diese These, dass über das optische Linsensystem, was ja Kamera, also Filmkamera und Fotokamera teilen, es sowas gibt wie einen besonderen Bezug zur Wirklichkeit, ist, wie gesagt, nicht neu, ist eigentlich auch in den ersten Phasen der Filmtheorie breit geteilt worden. Wir tendieren dazu, diese These nochmal in einer besonderen Weise in Frage zu stellen, sowohl über die Auseinandersetzung mit der Montagetheorie, wie auch natürlich später mit den Animationstechniken des Digitalen, wo genau dieses Referenzobjekt, was vor der Kamera aufgeschrichtet wird, nicht mehr diese Rolle spielt. Also zum Teil ja auch noch, also bei Animationsprozessen geht es ja zum Teil auch um komplexe Weiterverarbeitung von Fotos als einem Realobjekt, was Basis für den Rechner wird, sich sozusagen eine dreidimensional zu erschaffende Welt daraus hochzurechnen. Das ist aber jetzt gar nicht mein Thema, sondern meine Fragestellung für heute ist eigentlich, was ist an diesen Theorien dran? Ich würde die sozusagen umklassifizieren, die sind ja irgendwie jahrzehntelang immer diskutiert worden als Realismustheorie. Also ist Krakauer, ist Bazin und so weiter, sind das die Realisten? Da kann man eben sehr, sehr geteilter Meinung sein, ob das eine angemessene Zuordnung ist, weil natürlich das ganze Konzept des Realismus sehr voraussetzungsreich ist. Und in gewisser Weise würde ich eher sagen, die Theorie, zumindest auch von Krakauer, aber auch schon von Bazin, sind eigentlich schon Antworten auf das Realismusproblem. Also Realismus verstanden als die Annahme, dass es eine unabhängig von unserer Wahrnehmung und von unserem Denken und von unserem Bewusstsein existiert eine Welt, eine physische Welt, die völlig unabhängig von uns existiert. Ne? Also berühmte Beispiel für die Kritik am Realismus als zu geradlinig ist dann immer der höhnische Hinweis. Also Sie können mir lange erzählen, dass das alles konstruiert ist und Konstruktionen unseres Bewusstseins sind. Wenn ich das Licht ausmache, dann stoßen Sie sich am Tisch, auch wenn Sie gar nicht wussten, dass da einer steht. Ne? Das sind dann immer so die Gedankenexperimente, die das beweisen. Sie sehen, es gibt eine Verbindung in der Tat zu diesen Theorien, und das hängt natürlich an diesem Objektbegriff. Ja. Also gibt es sowas wie unabhängige Objekte oder sind Objekte prinzipiell nicht jenseits unseres bewusstseinsmäßigen Zugangs zu ihnen beschreibbar? Ne? Nachklang von dieser Diskussion haben Sie über die Kamera als Automaten. Also die Kamera nimmt sozusagen unintentional etwas auf. Ja. Die läuft, auch wenn ich gar nicht da bin, kann ich die irgendwo hinstellen und die wird immer das aufnehmen, was vor ihrer Linse sich abspielt. Ne. Das sind sozusagen diese kruden Formen von Wirklichkeitsbezug, die eher was zu tun haben mit dieser Frage, was eigentlich die Materialität von Film ist. Gibt es im Film eine spezifische Auseinandersetzung mit der materiellen Welt? Ja, das ist dann eine ganz andere Fragestellung, weil dann haben wir nicht mehr das Repräsentationsproblem. Also stellt der Film diese externe, von meinem Bewusstsein unabhängige Welt, stellt er die richtig oder falsch dar? Ja, sind da Verzerrungen durch die Projektion von dreidimensionalen Objekten auf zweidimensionale Flächen und so weiter und so weiter? Sondern dann habe ich plötzlich sozusagen eine Frage nach der Stofflichkeit des Films und nach seiner eigenen Materialität. Ja, so wie ich sagen kann, Musik, medial gesehen, ist schwer vorstellbar ohne das Medium Luft, was Schallwellen transportiert. Also Musik ist immer auch sozusagen nicht nur die geschriebenen Noten, sondern immer auch ein Klangereignis, nicht? Also da könnte man sagen, das Material von Musik ist eben auch Klang. Und so könnte man sagen, das Material von Film sind möglicherweise, ich sage das jetzt immer hypothetisch, ja, sind möglicherweise eben tatsächlich sowas wie physikalische oder materiale Objekte. Nun ist sozusagen diese ganze Rückwendung darauf, dass Film sich auf eine materiale Welt bezieht, folgenreich, weil beispielsweise Krakauer hängt daran genau die These, dass Film immer Dokumentarfilm ist. Also sofern noch mit einer klassischen Kamera aufgenommen ist. Ne? Das muss man eben jetzt immer einschränken. Dann ist es sozusagen eine Möglichkeit von Film. Ich darf Ihnen das mal kurz vorlesen. Krakauer spricht interessanterweise von den archaischen Filmen. Damit meint er die frühen Filme, das, was wir heute frühe Filme nennen, Early Cinema, wo die Kamera tatsächlich, also praktisch wie eine Bewachungskamera aufgestellt worden ist und dann vor der Kamera sich da alles Mögliche so getan hat. Ne? Die archaischen Filme gehorchen nur einem richtigen, noch ungebrochenen Instinkt, wenn sie materielle Phänomene und Vorgänge aufnehmen, ohne dabei eine andere Intention zu verfolgen, als die Seiendes in Bewegung darzubieten. Ja, also hier ist schon die Emphase auf die Bewegung, da komme ich gleich noch dazu. Diese Filme durchmessen die Grundschicht des Films. Also was bei Krakauer immer sehr eigentlich, also, aber das ist für ihn sozusagen, man könnte sagen, eine Bedingung des Films, ja. Der Film ist in seiner Grundschicht, wenn er Materielles um seiner selbst willen zeigt. Aber die Grundschicht erschließt sich überall dort, wo bei dem Aufweis des Materiellen ein Sinn unerfragt bleibt und das Spiel des Seienden nicht den intentionalen Konstruktionen untergeordnet ist. In der Grundschicht hat das bewegte Seiende als solches zur Geltung zu kommen. Also es ist jetzt eine sehr aufgeladene Definition, die natürlich eher ein bisschen nach Heidegger klingt. Also da geht es sozusagen also jetzt um das Seiende als das, was ich sozusagen als Material in Bewegung Seiendes vor der Kamera abspielt. Die entscheidende Frage des Films in der Grundschicht betrifft das Was und Wie der materiellen Phänomene. Das heißt, der Film in der Grundschicht hat die Funktion zu dokumentieren. Er ist dokumentär im weitesten Sinn des Wortes beziehungsweise Reportage. Ja, also das ist so eine der Schlüsselstellen aus den Vorarbeiten zur Theorie des Films, wo Krakauer diese materialistische These, wenn man so will, aufmacht, dass Film da seinen eigenen Vermögen, seinen Möglichkeiten am besten entspricht, wenn er die Kamera in ihrer Intentionslosigkeit akzeptiert und dabei quasi erschließt, dass immer etwas mehr von der Kamera aufgenommen wird, als die Konstruktion, jetzt sei es eines Spielfilms oder einer Reportage oder was auch immer, als sozusagen die Form, die damit intendiert ist, umfasst. Das ist die These. Also die Kamera zeigt mehr als das, was die erwünschte Form meint. Ne? Also sozusagen die Formung als eine Art von ästhetischer Sinngebung, ja, die ist im Film nie komplett abschließbar, weil es immer materielle Phänomene, hier redet er ja dann von Phänomenen, gibt, die quasi da einschießen. Also das kennen Sie aus den Trivia der Who's Done It, DVD Extra, Bonnie und so weiter, ja. Also irgendwie und dann plötzlich gab es ein Gewitter und wir haben weiter gefilmt und das war irgendwie unvorhergesehen und das haben wir nicht so geplant, aber es hat dann irgendwie doch diese grandiosen Naturbilder gegeben. Das wäre sozusagen so ein Seiteneffekt, ja. Es gibt aber noch viele andere, die damit zu tun haben, dass für Krakauer, er nennt es also den Abfall, also das, was sozusagen auf der Straße liegen geblieben ist, ja, was wir übersehen, wenn wir intentional irgendwo hingehen. Die Kamera ist aber nicht so picky, also die nimmt das alles gleichmäßig auf, ne? Und dadurch kommen sozusagen also in die filmischen Bilder kommen immer ein Surplus an Materialität, der sich dieser künstlerischen intentionalen Formgebung quasi so anarchisch widersetzt. Ne? Also Sie sehen aus diesem Verhältnis des Realismus, da ist irgendwie so eine harte Welt, an der ich mich stoße und die ich versuchen muss irgendwie also zu erkennen und zu meistern und irgendwie Lichtverhältnisse zu schaffen, dass ich mich nicht stoße und so weiter und so fort. Das sind ja alles sozusagen Reaktionen auf eine vorgegebene Physikalität der Welt. Das wird bei Krakauer umgedeutet in eine materiale Phänomenalität. Ne? Und da geht es sozusagen natürlich, also im Zeichen des Films geht es darum, etwas zu zeigen, was dann erst gesehen werden kann, wenn es gezeigt wird. Ne? Und dieses Zeigen gibt dem Film quasi diese Möglichkeit, an der Welt Dinge aufzuzeigen, die sonst verborgen geblieben wären. Also das kennen Sie aus vielleicht noch aus der Diskussion von Walter Benjamin, bei dem gibt es ja auch diese Formulierung, dass die Welt, die zur Kamera spricht, eine andere ist als die, die zu unseren Augen spricht. Ne? Auch da gibt es sozusagen, also Benjamin knüpft es ja an diese Idee des optisch Unbewussten, also auch da gibt es sozusagen, ist die Materialität der Welt reichhaltiger und vielschichtiger, als wir sie sehen. Ne? Und Krakauer diskutiert das sozusagen in diesem Schichtenmodell. Und ganz unten gibt es so diese Grundschicht von materiellen Phänomenen, die man zeigen muss. Ja? Und die blitzen dann quasi auf, werden im Film konserviert. Und das ist dann für Krakauer diese Rettungsfantasie. Aber das Interessante ist hier, dass er sagt, der Film ist da, wo er im besonderen Sinne Film adäquat ist, ist dokumentarisch. Und das Dokumentarische bezieht sich auf diese phänomenale Vielfalt der materiellen Erscheinungen der Welt. Wenn man das jetzt umgekehrt liest und sagt, und das war eigentlich so ein bisschen die Frage, die ich hier eher über Beispiele entwickeln wollte, was heißt denn diese These, dass alles, was filmisch ist im Sinne von einer, ja, Sie können sagen, medienspezifischen Möglichkeit, die andere Medien eben nicht haben. Die Fotografie hat es eben weniger, weil sie die Bewegung nicht hat, nicht? Also das ist ja die zweite These hier, dass es beim Film das Attraktive ist, dass man da Bewegung zeigen kann. Also die Dinge in Bewegung zeigen kann und durch diese Bewegung kommt eben auch diese interne Mobilität zustande, die diese Sinnschließung natürlich immer wieder ausfransen lässt und verflüssigt. Was heißt eigentlich diese These für Dokumentarfilm? Gibt es den dann gar nicht mehr? Also wenn alles Dokumentarfilm ist, was ist dann der Dokumentarfilm? So, ist ja ein Problem. Ja? Und also die Antwort ist ja immer zu sagen, semiopragmatisch, also es sind Zeichensysteme und es wird einem dann schon so verklickert, ne? Hier ist jetzt was Dokumentarisches und so weiter, das sind Konventionen, ja, also es sind Wissensvermittlungen, also das weiß ich halt jetzt, dass es ein Dokumentarfilm ist. Und meine Frage ist natürlich, was weiß ich dann eigentlich? Also bin ich dann eigentlich schlauer, wenn ich sage, das ist eine Konvention? Weiß ich nicht, also ich finde dann den Krakauer interessanter, also der sagt, es ist alles dokumentarisch und dann kann man sich sozusagen jetzt noch darüber unterhalten, ob die dokumentarischen Dokumentarfilme, ob die in einer besonderen Weise eigentlich diese Fähigkeit des filmischen Aufnahmeapparats sich zu eigen machen oder nicht. Also das können Sie sich auch mal so durch den Kopf gehen lassen, also welche Dokumentarfilme arbeiten denn eigentlich mit diesem Überschuss und welche sind eigentlich eher total intentionalistisch in dem Sinne, dass die also in einer besonderen Weise eigentlich versuchen, Ausschnitte zu zeigen, Frames zu wählen, in denen quasi ihre Hypothese über das, was wirklich ist, besonders gut zum Ausdruck gebracht wird. Ne? Also in dem Sinne würden auch Dokumentarfilme dann also Weltbilder verfilmen oder so. Ne? Also gibt es eigentlich Filme, die diese Offenheit durchhalten? Das ist ja schwierig, kann ja auch langweilig werden. Ne? Aber diese die These ist hier in der Tat, dass der Film da besonders spannend wird, wo er diese weggeworfenen materialen Phänomene zur Geltung bringt. Ne? Und ich zeige Ihnen vielleicht jetzt einfach mal mein erstes Beispiel, was jetzt eigentlich von einem anderen Kontext kommt, nämlich von Edgar Morin. Edgar Morin ist ein französischer Soziologe und Sozialtheoretiker, der mit Jean Rouch zusammen einen Film gemacht hat, Chronique d'un été, Chronik eines Sommers, 1960 gedreht, 1961 uraufgeführt. Jean Rouch muss ich wahrscheinlich jetzt nicht erklären, das sagt Ihnen was. Edgar Morin hat eben auch zwei wirklich bedeutende Bücher über Film geschrieben. Le cinéma ou l'homme imaginaire, das Kino oder der imaginäre Mensch und ein Buch über les stars, die Stars. Dieses Buch, Cinéma ou l'homme imaginaire, ist natürlich für unsere Fragestellung hier, finde ich, von einem besonderen Interesse, weil Morin hat eine ähnliche These, also die bei Krakauer auch zu finden ist. Und zwar ist es eine These, die eigentlich darauf rausläuft, zu sagen, Film ist ein Epiphänomen, also ist es sozusagen ein Phänomen über Phänomene. Insofern also kann man sagen, also diese Realitätsverkettung wird da eigentlich immer luftiger. Also das, was wir als Film sehen, ist ja etwas, was gar nicht ohne den Zuschauer funktioniert. In gewisser Weise ist der Zuschauer ja sozusagen ein weiterer Apparat in dieser apparativen Produktion eines Films. Weil also Bewegungsbilder sieht nur der Betrachter, der menschliche Betrachter, weil, wie wir wissen, ist das Bewegungsbild tatsächlich ein, ja, wenn man so will, ein Bild, was im Betrachter entsteht und was so nicht fixierbar ist, ne? Also das kann ich zum Beispiel nicht abfilmen, ne? Ich kann, wenn ich den Film abfilme, kriege ich wieder einen Film, aber ich kriege sozusagen nicht das, was der Betrachter sieht, ne? Also das hängt genau mit dem Bewegungssehen zusammen. Also was Krakauer so fasziniert, Film hat diese Möglichkeit, Seiendes in Bewegung zu zeigen. Das ist für Morin auch ganz entscheidend. Er sagt aber sozusagen, also der menschliche Wahrnehmungsapparat oder der Mensch als Wahrnehmungsapparat sozusagen macht aus dem Film etwas Bedeutsames in gewisser Weise. Also jeder baut sich eben auch seinen Film zusammen. Also von Morin stammt eben auch dieser Ausdruck schon vom Cinéma dans la tête, also das Kino im Kopf, ja, was ja über die französische cinéphile Filmproduktion dann auch als Metapher in den deutschen Autorenfilm Eingang gefunden hat. Also das Kino im Kopf, was ist das denn eigentlich, ne? Also ich kann nicht in meinen Kopf rein filmen und dann sehe ich, was da als Film abläuft oder so, ne? Sondern das sind in der Tat also mentale Prozesse, wo Seheindrücke verschaltet werden mit komplexen kognitiven und hirnphysiologischen Operationen, ne? All das ist höchst immateriell, wenn man so will, weil das ist kein externalisierbares Objekt, ne? Also externalisierbar ist am Film immer nur die Filmrolle oder die DVD oder so, aber den Film, von dem ich sage, den habe ich gesehen, nicht den habe ich in der Hand gehabt, sondern den habe ich gesehen. Das ist eben ein Seheindruck, der in dem Sinne nicht mehr aus mir ablösbar ist, ne? Also das kann ich nicht sozusagen wieder jetzt als Bildschicht von meinen Pupillen ziehen, ne? Morin redet in dem Kontext, und das macht das jetzt für die Dokumentarfrage so interessant. Der spricht davon, dass der Film diese Möglichkeit hat, über diese kinematografischen Operationen etwas Imaginäres herzustellen. Er nennt es anders als Krakauer un double, also ein Doppelgänger quasi, ne? Der sagt, dass, also bei Krakauer ist sozusagen noch diese Idee, da gibt es Objekte, die sind vor der Kamera und dann gibt es sozusagen also eben eine Spur von diesen Objekten, die auf der chemischen Emulsion über Licht und so weiter da enthalten ist. Das interessiert den Morin weniger. Der sagt, es gibt sozusagen ein Double. Was ich sehe, sind nie die Objekte selber, sondern deren Double, also deren Doppelung. Also das Bild versteht er sozusagen als Double, was auch eine interessante These ist, weil er gleichzeitig sagt, also auch bei ihm ist es eben so, dass das nicht ohne den Zuschauer geht. Und da hat er jetzt sozusagen so eine sozialanthropologische These zu sagen, also der Mensch ist eben auch ein imaginäres Wesen, semi-imaginär. Das heißt, der sieht gleichzeitig sozusagen die materielle Welt, ist aber über sein Bewusstsein eben immer auch sofort dabei aus dieser materiellen Welt, Vorstellungsbilder, Vorstellungen, Sprache, was auch immer, Bilder zu machen. Das heißt im Grunde ein semi-imaginäres Wesen. Und er sagt, Film macht auch das Und diese beiden semi-imaginären Wesen, also das Double, die Dubelhaftigkeit des Films und dieses semi-imaginäre des anthropologischen Zustands des Menschen, das ist für ihn sozusagen diese Kombination, die dazu führt, dass der Film permanent diese semi-imaginären Welten erschafft. Und das Interessante ist eben, dass es semi ist. Ne? Also da könnte man sagen, ist jetzt der Rest wieder, wie in Krakauers Worten, dokumentär? Ja? Also worauf bezieht sich denn dieses Semi? Das wären Fragen, die, glaube ich, zu klären sind, wenn man diese Autoren beleihen möchte für die für Dokumentarthesen, Dokumentarfilmthesen. Ich habe blöderweise nur die französische Ausgabe zu Hause gehabt und nicht die deutsche Übersetzung. Von Morin gibt es eben auch diese berühmte Formulierung, dass der, also quasi diese materielle Dimension von Lumière beantwortet wird mit dem Féerien, also mit den fantastischen Filmen von Méliès. Und sagt, das darf man aber nicht verstehen als Gegensätze, sondern Film ist genau also dieses Zusammenspiel dieser beiden Möglichkeiten. Also in jedem Film steckt sozusagen dieses Moment von Zaubertrick, dieses Hervorzaubern eines Doubles und so weiter. Und aber auch sozusagen ein Stück weit dieser Materialismus von Lumière, der eben also etwas in der Welt gezeigt hat, nämlich der Zug, der einfährt, die Arbeiter, die die Fabrik verlassen und so. Da würde ja keiner jetzt ernsthaft sagen, da fallen wir nicht drauf rein. Wir wissen, das waren alles Konstruktionen und der hat irgendwie den Zug dahin geschoben oder so. Ne? Also das sind so Voraussetzungen, mit denen eigentlich die ganzen Theorien arbeiten, dass Film aus diesen beiden Komponenten weniger in zwei Komponenten auseinanderfällt, als sozusagen von diesen zwei Komponenten eigentlich hergestellt wird. Weil natürlich, wenn Sie sich das genau anschauen, auch die Méliès'schen Zaubertrickfilme, die funktionieren natürlich nur, weil da Realpersonen zu sehen sind. Ne? Also wenn ich gar nicht davon ausgehen würde, dass die tatsächlich Menschen waren, die da gefilmt sind oder so, dann wäre der ganze Trick, dass der jetzt plötzlich auf dem Mondfernrohr sitzt, nicht so wahnsinnig aufregend. Ne? Also das wäre sozusagen der Unterschied genau zu rein gezeichneten Filmen oder Animationsfilmen, die mit dieser Theorie im Grunde nur noch die Bewegungsdimension teilen. Ne? Also Objekte, die in Bewegung versetzt werden. Ne? Das ist, so kann man die Animation auch beschreiben. Also einzelne Zeichnungen, die ja materiale Objekte sind, die vor auch durchaus natürlich gefilmt werden. Ne? Und aber über Film in Bewegung gesetzt werden. Also diese Grunddefinitionen sind relativ schwer zu unterlaufen, weil man eben entweder in diese Trivialitätsfalle geht, zu sagen, es ist alles abhängig davon, dass eine vorfilmische Realität existiert, oder zu sagen, es ist alles montierter Effekt und Artefakt. Ne? Also Fakt oder Artefakt, Fakt oder Fiktion, ja, das sind sozusagen immer die die Gegensatzpaare, die da aufgemacht werden. Und eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, werden die ganzen Theoretiker, die immer für diese Gegensätze belangt werden, argumentieren eigentlich genau in die Gegenrichtung. Nämlich, dass es im Film verschränkt ist und sich nicht auflösen lässt einseitig. So, aber was bedeutet das für den Dokumentarfilm? Ich zeige Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus diesem Film, den Edgar Morin, von dem diese These des semi-imaginären Menschen und des Kinos als Double stammt, gemacht hat. Sie müssen sich vorstellen, zu der Zeit ist Morin Soziologe, und Dokumentarfilm heißt hier, man macht eine Untersuchung, eine Enquete, eine Befragung. Wie macht man das? Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt 60, großem Aplomb. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn der Pasolini, Comizi da Morte? Der ist auch so.
Danach.
Hä? Danach, aber es ist nicht so, es sind 60er Jahre.
Wie bitte? Unmittelbar, vielleicht zwei Jahre.
2 Jahre, aber es ist auch Anfang der 60er, ne? Der Comizi de Mort. Also ich sage das deswegen, weil diese Idee der Befragung natürlich eine, also auch in der Soziologie eine komplexe Methode ist. Ne? Und Morin war ja Soziologe, also der wusste das schon. Und warum denkt Morin, man kann einfach mit der Kamera auf Leute losgehen? Also heute wird es immer noch im Fernsehen gemacht. Was halten Sie von Gummibären oder so? So, aber das war damals, war das sozusagen, wurde als was ganz, also Wagemutiges gesehen, nämlich sozusagen die Leute auf der Straße direkt anzusprechen. Diese ganze Form wurde zum Teil ja auch diskutiert unter so einem Begriff von Action Research. Das ist ein Begriff, der eigentlich schon in späten 30ern aufkommt, von einer Gruppe von Soziologen um Marie Yahoda und Lazarsfeld in Wien, die sich also sozusagen aus einem linken Kontext kam. Und die haben sich irgendwie überlegt, also wie kann man das verhindern, dass die Leute, die man befragt, die sogenannten VPs, die Versuchspersonen, dass die im Grunde also einfach nur zu passiven Objekten der Wissenschaft gemacht werden. Und wie kann man die sozusagen einbinden in den dynamischen Prozess von Wissen schaffen und Wissen vermitteln? Und das war sozusagen, also die Methode Action Research hieß, dass man Fragen so formuliert, dass der Gefragte jetzt nicht einfach quasi blind das, was er als sein eigenes Bewusstsein oder so sein Set an Vorurteilen und Meinungen so abgespeichert hat, antworten kann, also wo man im Grunde ja immer nur das wiederholt bekommt, was man schon weiß, sondern das so fragt, dass der Gefragte nachdenken muss, weil er diese Frage gar nicht so einfach beantworten kann. Also das sind völlig andere Versuchsanordnungen. Also weil dann muss sozusagen jetzt der Befragte im Lichte einer neu gestellten Frage seine eigenen Handlungen sehen. Also es ist keine Art fast therapeutischen Diskurs. Und so ein bisschen was passiert hier auch. Also was die sich vornehmen, ist nämlich die Frage, sie gehen auf die Straße in Paris und fragen die Leute, sind sie glücklich? Ja? Und können sie also zum Teil stieben, die natürlich entsetzt von dann und beantworten die Frage nicht. Aber andere machen tatsächlich diese Metakommunikation und sagen, na ja, da müssen wir jetzt erstmal wissen, was glücklich ist und so. Oder manche sagen, ja, natürlich bin ich glücklich. Also das ist ganz lustig. Also das ist ein Teil des Films, geht in der Tat über diese Straßenbefragung. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, da sind jetzt beteiligt Marceline Loridon, die Sie vielleicht kennen als Co-Regisseurin und Frau von Joris Evans. Also die haben ja 20 Jahre lang zusammen Filme gemacht, also zum Beispiel ganzen China-Film und so weiter, Indonesien-Film. Die ist da sozusagen noch ganz jung, ich glaube 22 oder so. Nee, ein bisschen älter schon, aber egal. Jedenfalls, so, die kommen aus dieser Gruppe, Soziologen, Jean Rouch, eben auch sozusagen Ethnologe und Filmemacher, für die Filme machen eben, also ist bei Rusch ja auch schon so, nicht? Also heißt es eben auch, in eine Praxis zu gehen. Ja, also dokumentarisch heißt aktiv an einer Praxis teilnehmen oder sich sozusagen auch in diese Praxis reinbegeben. Das spielt hier auch eine gewisse Weise eine Rolle. Ich mache das aber jetzt sozusagen gar nicht unter diesem Aspekt, sondern mich interessiert, wie diese These von dem Semi-Imaginären mit Morins These vom Kino als sozusagen eine neue Möglichkeit, über Bewegung Raum und Zeit zu erforschen und zu elaborieren und das Ganze sozusagen eben auch als materielle Phänomene zu sehen. Das ist jetzt ein relativ langer Ausschnitt. Wer kennt denn den Film Chronik eines Sommers? Ja, es hält sich in Grenzen, ne?
Non, mais moi personnellement, je ne me marierais pas avec un noir.
Pourquoi?
Pour les enfants. Non, pourquoi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ouais. Absolument pas.
Pourquoi?
Bah, pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a aucun rapport. Je suis absolument pas raciste, je comprends très bien qu'on est tous...
Mais tu n'aimes pas les nègres.
Tu es raciste sur le plan sexuel.
Mais je suis pas raciste sur le plan, c'est pas du racisme. Moi, je peux avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui me plaît, je peux pas en avoir avec quelqu'un qui me plaît pas.
Donc, les Noirs ne te plaisent pas.
J'ai pensé très longtemps que c'était pas possible, je le pense toujours. Seulement, parce que j'ai pas envie. C'est tout, c'est une question d'envie. Seulement, je me souviens, il y a 2 ans, au 14 juillet...
Bon. Allez, là.
Qu'est-ce
qu'il y avait?
Mais non, j'ai pas eu... Non, pas du tout. Mais je me souviens que pour beaucoup la première
courage.
Fois... Non, pour la première fois, un bal de 14 juillet, j'ai dansé avec un noir.
Mais tu étais émue.
Et sa manière de danser était tellement extraordinaire...
Alors, vas-y.
Bon, voilà pourquoi moi je suis même pas d'accord. Tu vois, par exemple, les Noirs qui sont en France. En général, quand ils vont au bal, on aime leur façon de danser. Mais moi, j'aimerais qu'on aime le Noir pour une autre raison que sa façon de danser.
Non, mais je suis bien d'accord. Non, mais
bon,
c'est
dans le fond, maintenant, on aborde la question qui nous a réunis. C'est-à-dire, on était là pour discuter du Congo avec la présence de nos amis africains. Mais avant qu'on discute, moi, je me demande si malgré que depuis... des jours, hein, la presse en gros titre nous parle de ces événements, si nous, à Paris, nous sentons vraiment concernés par ça. Je voudrais savoir si Jean-Pierre, par exemple, si Marceline, si Régis se sentent concernés, de quelle façon ils se sentent concernés par ça.
Moi, je sais que je me suis senti concerné une fois, une seule, mais vraiment physiquement, parce que je regardais le journal télévisé, et après que le speaker ait montré quelques images, annoncé quelques événements, il a conclu en disant avec un petit ton sec, on voit ce que ces gens-là font de leur indépendance.
Le Belge, il est arrivé au Congo, il s'est dit, bon voilà.
L'argent a gagné.
L'argent a gagné, non, mais il ne s'est même pas dit ça, il s'est dit tout d'abord, pas d'élite, pas d'ennui. Donc nous sommes tombés, mais oui.
Et toi Nadine, qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi je pense comme Landry, c'est une...
Tu as été à Léopoldville?
Oui, j'étais à Léopoldville.
Pendant combien de temps?
Pendant un an, j'étais pensionnaire justement chez ces bonnes sœurs qui se sont fait violer.
c'était
affreux quoi, parce que le fait est là, les Africains étaient absolument parqués, enfin, ils n'avaient pas le droit de venir dans certains quartiers, c'était vraiment affreux quoi.
Est-ce qu'un habitant de la Côte d'Ivoire se sent engagé en tant que noir? Parce qu'un noir du Congo belge est en train de faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une solidarité de race? Est-ce qu'il se sent responsable ou non?
Parce que... si je me sens responsable.
Oui, oui.
Il est vrai, il y a quelques... la violence, on peut reprocher la violence, mais c'est une question de colère.
Ça aurait été une histoire entre Congolais et Ivoiriens. Un Guinéen, par exemple, ne se serait pas senti engagé. Mais dès que c'est le blanc qui maltraite le noir, tu comprends? Tous les États, tu comprends, d'Afrique sont des États colonisés. Alors, dès qu'ils voient un État maltraité par les Blancs, eh bien, tout de suite, c'est comme si c'était, tu comprends, si c'était eux qui subissaient les souffrances des autres.
Je comprends ça très bien, parce que, évidemment, l'exemple n'est pas tout à fait bon, mais si y a une manifestation d'antisémitisme dans n'importe quel pays du monde, eh bien, moi, je me solidarise, je ne peux pas l'admettre, que ce soit un juif allemand, un juif polonais, un juif russe... un juif américain, c'est pareil pour moi.
On va te poser une question à Landry. Landry, est-ce que tu as remarqué que Marceline avait sur son bras un numéro?
Oui.
Qu'est-ce que c'est, tu crois?
Non, j'ai aucune idée.
Aucune idée? Bon, et toi, Raymond?
Mais moi, je sais pas exactement. Je sais que ce sont les marins qui portent d'habitude des numéros sur les bras. Et comme elle n'est pas de la marine...
Alors, pourquoi?
Je sais pas exactement ce que ça veut dire, oui.
C'est la coquetterie.
Peut-être, oui.
Pourquoi un chiffre?
Pourquoi un chiffre?
J'aurais pu mettre
son numéro de téléphone.
J'aurais pu mettre un cœur.
Non, ça peut pas être le numéro de téléphone, parce que ça, c'est trop long, 78, 750.
Mais tout d'abord, ce n'est pas un V, c'est un triangle, qui est la moitié de l'étoile juive. Je sais pas si tu connais le symbole juif, qui est l'étoile à 6 branches. Et d'autre part, le numéro, c'est pas mon numéro de téléphone. J'étais déportée dans un camp de concentration pendant la guerre parce que je suis juive. Et c'est un numéro de matricule qui m'a été fait dans ce camp.
Alors,
c'est étonnant.
Tu sais ce que c'est un camp de concentration?
Oui, j'ai vu un film dessus sur les camps de concentration.
Quel film c'est?
Oui,
nuit et brouillard.
Je crois nuit et brouillard, oui.
C'est aussi désert cette place de la Concorde. Il y a 20 ans. 15 ans. Je me souviens plus maintenant. Petit boy. Tu verras. On ira là-bas, mais on travaillera dans des usines. On se verra le dimanche, je disais papa. Toi, tu me répondais. Tu es jeune, toi, tu reviendras. Moi, je reviendrai sûrement pas. Puis voilà, je suis là maintenant, dans la Concorde. Je suis revenue, tu es restée. On s'était vu là-bas. Ça faisait 6 mois qu'on était déjà arrivés. On s'est jetés dans les bras l'un de l'autre. Puis ce sale essai s'est rué sur moi, qui m'a frappé dans toi. Toi, tu disais, mais c'est ma fille, mais c'est ma fille. Ah, ton galette schnauz. T'as menacé d'en recevoir autant. Puis... tu avais un oignon dans la main. Tu l'as mis dans la mienne et je me suis évanouie. Michel, tu m'as appelé ta petite fille. J'étais presque heureuse de te déporter avec toi tellement je t'aimais. Papa. Papa. Comme je voudrais t'avoir maintenant. Puis... mais j'étais dure. J'étais dure. J'ai vu tout le monde sur le quai de la gare, maman, tout le monde. On m'embrassait, j'avais un cœur de pierre. C'est Michel qui m'a émue. Je lui ai dit, tu ne me reconnais pas? Il m'a dit, si, je crois que... je crois que tu es Marceline. Papa.
Semi-imaginäres. Also diese sind Film von ungefähr 90 Minuten und wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen. Aber Sie sehen, es gibt sozusagen verschiedene Segmente. Diese Gruppendiskussionen sind ein Element, was wiederkehrt in unterschiedlichen Konstellationen, unterschiedlichen Räumen. Und Sie sehen, es fängt sozusagen diese Diskussion an mit dieser Gruppe über Kongo. 61, also die zentrale afrikanische politische Situation, also die Befreiungskriege und die Solidarität natürlich von den linken Gruppen in Frankreich, wo es natürlich eine enge Beziehung zu Schwarzafrika gab. Berichte, jeder sagt was und dann kommt sozusagen dieses Gespräch auf die die KZ-Nummer von der Marceline Loridan. Und dann fängt sozusagen diese Erzählung an, die ja sozusagen noch in der Gruppe begonnen wird. Und dann geht Morin Rouge, gehen dann sozusagen auf die Straße. Und da fängt, denke ich, an, also genau dieses semi-imaginäre Motiv wirksam zu werden. Was wir sehen, ist jetzt sozusagen eine einzelne Figur in Bewegung, die in ein sehr, sehr komplexes Form-Moment eingebaut wird von Hintergrund und Figur, Grundfiguration, wobei diese Figur im Grunde immer hervorsticht. Also sie haben das auch mit der Kamera, also dass die mal sozusagen so im Laufen als Halbporträt, halbnah aufgenommen wird. Ja, aber es bleibt sozusagen eine merkwürdige Konstruktion, wo wir eine Erzählung hören, von der völlig unklar ist, ob die jetzt eigentlich zu sich selber spricht, ob das sozusagen jetzt eine Inszenierung ist. Natürlich ist es eine Inszenierung, ne? Es wird ja der Ton mit aufgenommen und so weiter. Es wird aber so aufgenommen, als würde sie zu sich selber sprechen, in so einer Position von einer optischen Isolierung, kann man sagen. Also Paris, die Straßen, ein merkwürdig leerer Place de la Concorde, ist quasi rückt zurück, ne? Verbindet sich nicht mehr mit der Figur. Und in dem Kontext, würde ich sagen, arbeitet Morin eigentlich seine eigene filmästhetische Position ein. Als Filmemacher hier, das Semi-Imaginäre bleibt sozusagen das, was Foucault später das Heterotopische nennen wird. Es wird sozusagen etwas gesagt über einen Ort, der nicht da ist, der imaginär bleibt, nämlich des Lagers, wird auch, glaube ich, gar nicht gesagt, in welchem, also sie waren Auschwitz, das bleibt sozusagen alles offen. Es gibt aber sozusagen eine eindeutige geografische Situierung eben über Place de la Concorde, Paris und so weiter. Also man weiß immer sofort, wo man ist, ja. Also in dem Sinne dokumentär. Also was wird hier eigentlich dokumentiert? Genau, wenn man so will, also das Semi-Imaginäre des Menschseins, ja, nämlich an mehreren Orten gleichzeitig zu sein, im Bewusstsein, in der Sprache, woanders zu sein als in den Bildern und so weiter. Also sozusagen dieses innere Montageprinzip des Bewusstseins, was sich auf der einen Seite verkörpert und materiell wird, ja, und auf der anderen Seite sozusagen eben immer diese Möglichkeit hat, in der Vorstellungswelt quasi diesen imaginären Double zu erzeugen. Da würde ich sagen, kann man vielleicht sehen, wie sich Morin eben denkt, was Film dokumentiert. Und das Interessante, was er tatsächlich dokumentiert, ist ja dieses Semi-Imaginäre. Ne? Also insofern baut er sich quasi, also baut der Film sich eine Position zusammen, in der das Semi-Imaginäre als ein Realzustand, ne, gezeigt wird. Ja. Also wenn wir hier diskutieren, wie wir Medien denken, ja, und wie wir Medien denken dann als das, was in einem Medium gedacht wird, wieder auf uns zurückkommt, dann kann man das hier vielleicht ganz gut studieren. Also das wäre sozusagen mein Beispiel dafür. Ich habe hier irgendwie noch 6 andere Beispiele, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Ja? Ja, ich habe Zeit, also ich habe nichts vor heute. Ja, ich glaube, ich mache jetzt mal hier Schluss, ne? Ja.